NDR 1 Niedersachsen. Hand in Hand für Norddeutschland.
Die Benefizaktion des Norddeutschen Rundfunks in diesem Jahr zugunsten von Familien in Not. Und genau das ist auch heute Abend unser Thema. Ein ganz klein bisschen anders gedreht. Bei uns geht es heute Abend um Familien in Seelennot. Und dazu sagt herzlich willkommen Sabine Guckelseitz am Mikrofon.
Ich wollte einfach nur, ja, daheim mich vergraben, Decke über den Kopf und fertig.
Sie hat ja eine Sekunde mit mir gelacht und in der nächsten hat sie geweint.
Und dann habe ich nur Tränen gesehen und dann habe ich sie gefragt, was los ist. Und dann meinte sie so, ich sag dir das nicht, es ist nichts los.
Ich habe das selbst gar nicht gemerkt, wie ich drauf bin.
Kinder in Familien mit erkrankten Elternteilen sehen sich plötzlich einem Elternteil gegenüber, was das ganz natürliche Gefühl der Zuneigung und Liebe nicht mehr empfinden kann.
Wir haben halt nicht mehr wirklich miteinander geredet, vernünftig.
Die ganze Lebensfreude, die sie hatte, die war weg. Die war einfach weg. Die Augen waren stumm.
Je jünger die Kinder sind, desto schwieriger können sie sich das erklären. Kleine Kinder können sich das wahrscheinlich gar nicht erklären.
Es war verdammt schwer. Hat uns an unsere Grenzen gebracht. Und hätte ich mir keine Gespräche gesucht, hätte ich die Kraft nicht gehabt, um das alles durchzustehen.
Ich verstehe es jetzt ein bisschen mehr, halt noch nicht ganz. Und ich glaube nicht, dass ich das jetzt in meinem Alltag jetzt ganz verstehen werde, aber ich verstehe es schon.
Das war gerade Jessica. Sie ist 13 Jahre alt und sie lebt schon länger in einer Familie, in der die Mutter unter einer psychischen Erkrankung leidet. Genauer gesagt unter Depressionen. Diese Erkrankung ist bei uns gar nicht so selten. In Deutschland erkrankt jeder achte Mann und jede vierte Frau einmal in ihrem Leben an Depressionen. Experten sprechen schon von einer Volkskrankheit. In Familien ist so eine Erkrankung ein besonders schwieriges Problem, denn oft wird alles totgeschwiegen und die Kinder, die verstehen am allerwenigsten, was da mit Mutter oder Vater los ist. Man kann dann mit Fug und Recht von einer Familie in Seelennot sprechen. Und genau so eine Familie wollen wir Ihnen heute Abend vorstellen. Die Familie Sager aus Rothenburg-Wümme hat sich bereit erklärt, uns davon zu erzählen. Steffi Sager, die Mutter, ist depressiv und sie macht den Anfang heute Abend in unser Thema.
Ich habe das gar nicht gemerkt. Das kam bei mir richtig schleichend. Das hat sich über Jahre hinweg gezogen. Also ich hatte jetzt, wo ich mit meiner Therapeutin ja so gesprochen habe, hatte ich schon in meinem ganzen Leben schon viel Episoden von einer Depression, die aber jetzt erst richtig rauskam.
Steffi Sager, 46 Jahre alt, pinkfarbene Haare. Vor 5 Jahren ist die Baden-Württembergerin der Liebe wegen ins Niedersächsische gezogen. Jetzt wohnt sie in einem hübschen, grünen Siedlungshäuschen aus den 1950er Jahren, oben unter dem Dach, zusammen mit ihrem Lebensgefährten, Tochter Jessica und 2 Hunden. Sie hat einen Job im Krankenhaus ganz in der Nähe. Alles könnte also gut sein, ist es aber nicht. Steffi Sager hat Depressionen.
Bevor ich in die Tagesklinik gekommen bin, also es ist jetzt knappes Jahr her, da kam vieles zusammen. Da hat es mich dann richtig runtergeschmissen. Und das war dann halt der Auslöser, dass mein Arzt dann auch gesagt hat und meine Therapeutin, ich muss zur Tagesklinik.
Was genau die Depression ausgelöst hat, was da an vielem zusammenkam, darüber reden wir nicht. Zu intim scheint das im ersten Gespräch zu sein. Was aber schon klar wird, es hat Außenstehender bedurft, damit Steffi Sager Hilfe bekam und sie einen Namen hatte für das, was mit ihr los war, Depression nämlich.
Ich habe das selbst gar nicht gemerkt, wie ich drauf bin oder so. Ich habe wohl gemerkt, ich heul viel, ich ziehe mich zurück, ich hatte eigentlich keine Lust mehr auf Aktivitäten oder wegzugehen oder sonstiges. Ich habe mich gezwungen dazu. Und der Familie zuliebe, aber ich hatte da gar keine Lust mehr zu. Also ich wollte einfach nur, ja, daheim mich vergraben, Decke über den Kopf und fertig.
Schon merkwürdig, dass Steffi Sager so gar nichts gemerkt hat. Wie kommt das?
Das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, aber man sieht es selbst gar nicht. Ich habe auch oft gesagt, wenn ich das von meinem Lebensgefährte gesagt gekriegt habe, ey, du hast dich total verändert, dies, das, jenes, du machst gar nichts mehr und ich habe gesagt, ey, ich mach doch. Ja, ich habe funktioniert, aber das, was ich eigentlich machen sollte, habe ich nicht gemacht. Weil ich habe mich zurückgezogen. Ich habe keine Aktivitäten mehr gerne mitgemacht und ja.
Zuerst merkte auch Andreas Morozek, der Lebensgefährte von Steffi Sager, nichts, merkte nicht, dass sie unter Depressionen litt. Die beiden haben sich im Internet kennengelernt, beim Gamen. Alles war gut, sie teilten viele Interessen, das gemeinsame Leben passte. Dann veränderte sich Steffi Sager immer mehr.
Ob das depressiv war, das habe ich zum Anfang überhaupt nicht gemerkt. Ich habe einfach nur gemerkt, dass sie sehr verschlossen wurde, gefühlskalt. Und wir haben nebeneinander hergelebt. Und das war was, was ich überhaupt nicht wollte. Das habe ich ihr auch immer wieder gesagt. War zum Anfang auch ungerecht, weil ich nicht wusste, was los ist, und habe ihr Vorwürfe gemacht. Sie hat ja eine Sekunde mit mir gelacht und in der nächsten hat sie geweint. Ja, und dann kamen halt Sprüche von mir, die nicht so nett waren. So, stell dich nicht so an, jetzt komm mal in die Hufen.
Andreas Morozek ist hilflos. Sein Verhalten damals tut ihm heute leid. Seine Erklärung?
Weil keiner genau weiß, was das überhaupt bedeutet, eine Depression. Das ist das Problem. Keiner weiß, wie schwer das ist, sich aufzuraffen, allein nur aus dem Bett aufzustehen. Diesen Schritt, das fällt einem ganz, ganz schwer.
Steffi Sager, die sonst gern mit den Hunden, Kind und Mann was unternimmt, bleibt jetzt lieber zu Hause. Ihre Arbeitsstätte, das Agaplesion Diakonie Klinikum Rothenburg, gleich nebenan, nur 500 Meter entfernt. Den Weg schafft sie jeden Tag noch. Und noch ist der Job ihr Rettungsanker. Noch geht sie nicht unter im Meer der Schwermut.
Also wenn ich meinen Job nicht gehabt hätte, weil das hat mir der Schwung in den Tag gegeben. Aber ich konnte auch in meinem Job den Knopf abschalten. Ich bin Verpflegungserfasserin, das heißt, ich nehme das Essen auf von den Patienten. Ich habe am Tag zwischen 90 und 120 Patienten. Man muss freundlich bleiben, man will freundlich bleiben. Die Leute sind krank. Und dann hat mir das ja der Start in den Tag gegeben, weil ich habe mich dann auch in meine Arbeit reingesteigert. Ich habe die gerne gemacht. Bis eben letztes Jahr, und da stand ich dann teilweise vor dem Patienten, mir liefen die Tränen runter. Und da ging es dann halt nicht mehr.
Steffi Sager merkt an diesem Punkt, dass nichts mehr stimmt mit ihr und ihrem Leben.
Das habe ich da zu dem Zeitpunkt dann selbst gemerkt. Ich hatte so einen innerlichen Zusammenbruch, wo ich gedacht habe, boah, das ist nicht richtig, was jetzt in mir abgeht. Und dann habe ich auch im Geschäft angerufen. Ich sage, das geht nicht mehr. Also ich muss jetzt erst mal gucken, wie ich weiterkomme und mich therapeutisch irgendwie mir eben helfen lassen. Ne? Weil das gar nicht mehr ging, also wirklich.
Steffi Sager wiederholt diesen Satz so, als könne sie immer noch nicht glauben, was damals mit ihr passierte. Verwundert scheint sie noch heute zu sein, dass sie erst in diesem Moment verstand, dass in ihr etwas ist, das sie alleine nicht mehr in den Griff bekam. Wie war sie denn früher, bevor die Depression ihr Leben übernahm? Lebensgefährte Andreas Morozek erinnert sich.
Fröhlich, aufgeschlossen. Man konnte mit ihr Pferde stehlen gehen. Man konnte sagen, komm, wir machen jetzt das und das, und dann sind wir losgefahren. Diese Spontane hat gefehlt. Ja, die ganze Lebensfreude, die sie hatte, die war weg. Die war einfach weg. Wenn sie gelacht hat, hat man gemerkt, das war kein ernstes Lachen, weil die Augen waren stumm. Da war kein Glanz mehr drin, nichts, gar nichts. Das hat mir sehr, sehr wehgetan. Auch diese Kälte, sie hat keine Nähe mehr zugelassen, keine Umarmung mehr, kein Kuss, kein Nichts. Das war alles so gezwungen. Und ja, bevor ich wusste, dass das eine Depression war, denkt man natürlich, was ist da jetzt?
Im Lebensgefährten der Gemütskranken regt sich damals Eifersucht. Misstrauen steht im Raum, Streit wächst, Vorwürfe, Unverständnis beherrschen den Alltag.
Ja, dadurch, dass ich auch ja ungerecht wurde, ist sie auch immer wieder ein Stück von mir weg, natürlich, weil sie hat sich nicht verstanden gefühlt. Sie wollte, dass ich sie verstehe, und ich habe es nicht verstanden.
Auch Tochter Jessica versteht die Mutter damals nicht mehr.
Zwischendurch war ich halt mal in meinem Zimmer, weil ich gemalt habe oder sowas und habe gespielt oder so. Und dann ging Mama halt auf die Toilette und dann habe ich nur Tränen gesehen und dann habe ich sie gefragt, was los ist. Und dann meinte sie so, ich sag dir das nicht, es ist nichts los. Und dann habe ich sie nochmal gefragt und nochmal gefragt und dann kam irgendwann, nerv mich nicht. Und dann habe ich es gelassen und dann habe ich am Abend nochmal gefragt und sie hat es mir immer noch nicht erzählt. Das heißt, sie hat mir nie erzählt, was war, weil sie es wahrscheinlich selber nicht wusste.
Vor ein paar Wochen ist Jessica 13 geworden. Ein zartes Mädchen mit langen, glatten, mittelblonden Haaren, schmalem Gesicht. Damals, als die Mutter langsam in der Depression versank, dachte Jessica noch lange immer wieder und wieder über diese Situation nach, die sie nicht verstand und die ihr keiner erklärte. In dem Mädchen keimten Schuldgefühle auf.
Ja, so ging mir das halt durch den Kopf, ob ich was falsch gemacht habe oder so. Ich dachte immer, warum saß ich jetzt nicht im Wohnzimmer? Warum habe ich nicht mit ihr geredet, gespielt oder sowas? Und ja, das habe ich dann halt gedacht.
Hand in Hand für Norddeutschland. Die diesjährige Benefizaktion des Norddeutschen Rundfunks widmet sich den Familien in Not. Und Familie in Not, das kann auch bedeuten Familie in seelischer Not. Und genau das ist unser Thema heute Abend. Sabine Guckelseitz am Mikrofon. Die Familie Sager aus Rothenburg an der Wümme haben wir Ihnen gerade vorgestellt. Mutter Steffi leidet unter Depressionen und das gesamte Familienleben leidet mit. Steffi Sager lässt sich mittlerweile in einer Tagesklinik behandeln, im Agaplesion-Diakonie-Krankenhaus in Rothenburg. Und genau dort ist Professor Carsten Konrad, der Leiter der sozialpsychiatrischen Abteilung. Der Neurologe und Psychiater ist auch Spezialist für Depressionen und hat ein Bündnis gegen Depressionen gegründet. Das soll helfen, die Öffentlichkeit über die Erkrankung zu informieren. Ich habe Professor Carsten Konrad gefragt, wie können Angehörige, aber auch Kollegen die Symptome einer Depression entdecken und was ist die Depression genau?
Wenn man mal in die Tiefe dieser Erkrankung guckt, dann hat diese Erkrankung eine wahnsinnige Vielfältigkeit. Sie sieht bei jedem Menschen ein bisschen anders aus. Sie ist von den Auslösern unterschiedlich. Man braucht viel Fingerspitzengefühl in der Behandlung und ich finde, es ist im Endeffekt doch eine gut behandelbare, episodisch auftretende Erkrankung, bei der man auch sehr viele Therapieerfolge feiern kann.
Sie sprechen von einer episodischen Erkrankung. Heißt das, das taucht auf und verschwindet wieder, dieses Krankheitsbild?
Das ist die am häufigsten vorkommende Form der Depression. Die episodisch auftretende Depression, das sind die meisten. Die hat einen Anfang, die hat aber auch ein Ende klassischerweise. Wir können jetzt als Ärzte versuchen, dieses Ende der Episode zu beschleunigen, dass die Menschen nicht so lange leiden unter ihrer depressiven Symptomatik. Und wir können vor allen Dingen versuchen, das Rückfallrisiko zu senken.
Viele nehmen ja Depressionen nicht so wirklich ernst. Woran erkenne ich denn, was eine echte, eine richtige Depression ist? Was muss da für Sie gegeben sein, damit Sie sagen, das ist jetzt nicht nur einfach so, was man im Volksmund sagt, so ein bisschen depressiv verstimmt, sondern da ist mehr dahinter.
Depression zählt zu den Gemütserkrankungen oder Erkrankungen der Stimmung. Stimmungen und Gefühle, die brauchen wir zum ganz normalen Leben. Sie sind ganz wichtige Indikatoren dafür, wie wir uns zum Beispiel entscheiden sollen, wie wir unser Leben gestalten. Und insofern haben die auch evolutionär eine ganz wichtige Funktion. Und diese Gefühle können wie alle anderen komplexen Funktionen des Menschen durcheinander geraten und erkranken. Insofern ist das Kernsymptom der Depression, dass die Gefühlswelt sich verändert. Klassischerweise in der Depression so, dass traurige Gefühle, grübelnde Gedanken überwiegen, dass Freude nicht mehr möglich ist, dass Lustigkeit, Ausgelassensein verloren geht und insgesamt die Grundstimmung einfach herabgesetzt, niedergedrückt ist. Das kann so weit gehen, dass Menschen gar kein Gefühl mehr empfinden können, also eine Gefühllosigkeit eintritt.
Nicht zu grübeln, die Fähigkeit, ausgelassen zu sein, Freude zu empfinden, gehört das dann zu einem, in Anführungsstrichen, normalen Verhalten eines normalen Menschen?
Ja. Also die kurzfristigen Auslenkungen der Stimmungslage, die können ins Traurige und ins Fröhliche oder Ausgelassene gehen und das gehört zur normalen menschlichen Ausstattung sozusagen dazu.
Mhm. Ab wann würden Sie denn sagen, hier müssen wir jetzt irgendwas tun, das ist zu viel Traurigkeit auf einmal?
Ja, wenn die Menschen selber eine deutliche Veränderung bemerken oder ihre Umwelt und vor allen Dingen, wenn alltägliche Funktionen und Abläufe nicht mehr funktionieren. Dazu zählt zum Beispiel, dass das morgendliche Aufstehen, das Fertigmachen, das Angehen von Aufgaben nicht mehr funktioniert, dass Konzentration und Aufmerksamkeit so herabgesetzt sind, dass es Probleme im Alltag oder im Beruf gibt, dass Schlafstörungen auftreten, die dann zusätzlich so ein Gefühl der Kraftlosigkeit, Energielosigkeit verstärken. Das sind alles Warnzeichen und Hinweise darauf, dass eine Depression vorliegen könnte. Und ganz besonders zwingend ist eine Behandlung, wenn Suizidgedanken auftreten.
Ein Problem wird ja auch sicher sein, dass die engste Umgebung eines Menschen, der an Depressionen leidet, vielleicht gar nicht so sehr die Signale erkennt oder vielleicht nicht versteht oder aber auch nicht verstehen will. Wann muss man reagieren als Angehöriger oder auch als Kollege? Das geht ja auch.
Der ganz genaue Zeitpunkt, das ist natürlich schwierig, das herauszufinden. Es kommt häufiger vor, dass die Kraftlosigkeit, Erschöpfung einer Depression, Aufmerksamkeitsstörung, Konzentrationsstörung einer Depression sozusagen einem mangelnden Leistungswillen zugeschrieben werden, also in Anführungsstriche faul sein. Dies passiert allerdings häufiger durch die Kranken selber, dass die sich als nicht krank und faul empfinden, als durch die Angehörigen. Und die Angehörigen, die können das eben daran bemerken, dass außerdem sich noch andere Dinge verändern, nämlich, dass sich die Lust auf soziale Bezüge vermindert, zum Beispiel depressive Menschen ziehen sich eher zurück. Und ganz charakteristisch für die Erkrankung ist das frühmorgendliche Erwachen. Nachts aufwachen, so gegen 2-3 Uhr, dann ein ganz schweres Grübeln verfallen, wie soll ich den Tag gestalten, wie soll ich den Berg bewältigen, der da auf mich zukommt, wie soll ich überhaupt den nächsten Tag überstehen. Das ist ein ganz charakteristisches Kennzeichen der Depression.
Depressionen, haben die immer einen konkreten Anlass oder können die auch aus heiterem Himmel kommen?
Die können auch aus heiterem Himmel kommen. Wir haben als Entstehungsmodell das Modell, dass jeder eine persönliche Verletzlichkeit für Depressionen hat und dann noch zusätzliche Ereignisse obendrauf kommen müssen.
Das heißt, kann jeden treffen?
Die Depression kann im Prinzip jeden treffen. Für die Verletzlichkeit, für diese Erkrankung können wir nichts, die ist uns sozusagen mitgegeben, biologisch mitgegeben oder durch frühkindliche Ereignisse mitgegeben. Dazu kommen dann auch noch Lebensereignisse, die setzen sich obendrauf und je nachdem, wie man da persönlich ausgestattet ist, kommt es dann früher oder später zur Erkrankung. Aber Depression ist eine Volkskrankheit. Jeder von uns hat das Risiko zu erkranken und keiner von uns kann sich davon distanzieren und sagen, das ist eine Erkrankung, die nur schwache Menschen oder Ähnliches trifft. Nein, meistens ist es sogar so, dass Depressionen besonders arbeitsame, besonders pflichtbewusste Menschen trifft, die auch viel über ihre eigenen Grenzen drüber gehen.
Wenn ein Elternteil an Depressionen erkrankt, das ist ja auch unser Thema heute Abend, wie problematisch ist das, wenn jemand innerhalb der Familie an Depressionen erkrankt?
Das Besondere an der Depression ist vielleicht, dass sich eine der grundlegenden Eigenschaften des Menschen, nämlich sein Gefühlsleben, verändert. Und gerade Kinder können das nicht verstehen, warum die Eltern, die erkrankt sind, dann plötzlich gefühlsmäßig so anders sind. Und diese Gefühle der Eltern für die Kinder sind ja auch etwas besonders Wichtigeres in deren Entwicklung.
Wann die Depression genau begann, kann Steffi Sager heute nicht mehr festlegen. Irgendwann vor ein paar Jahren. Da begann die Depression, sie mehr und mehr in ein dunkles Tuch einzuwickeln. Ein normales Familienleben wurde immer unmöglicher. Steffi Sager konnte damals nicht mehr aus ihrer Haut. Gefühllosigkeit machte sich breit, ganz so wie in einem Lehrbuch für Depressionen. Und ganz so wie Professor Carsten Konrad, leitender Psychiater am Diakonieklinikum in Rothenburg an der Wümme, es uns gerade eben in unser Thema erklärt hat. Woran sich Steffi Sager noch gut erinnern kann, sind die Gewissensbisse, die sie trotz allem ihrem Kind gegenüber verspürte.
Schon wenn sie heimgekommen ist und hat angefangen von der Schule zu erzählen, denke ich, oh nee. Ja, das war für mich natürlich im Nachhinein, wenn sie dann wieder im Bett war, dachte ich, oh, jetzt doch zuhören sollen oder so. Aber in dem Moment, wo das da war, war ich einfach immer nur genervt.
So genervt, dass die Stimmung in der Familie hoch angespannt war. Alle waren gereizt. Jederzeit konnte Streit ausbrechen. Daran erinnert sich auch Jessica.
Wir haben halt nicht mehr wirklich miteinander geredet, vernünftig. Dann habe ich mal, hat mir was nicht gepasst, dann habe ich sie angeschrien, dass das scheiße ist. Und dann war es mal andersrum und das war halt jeden Tag damals so.
Steffi Sager zieht sich damals hinter ihren Laptop zurück. Wenn das Kind nach Hause kommt, schaut sie noch nicht mal mehr für eine Begrüßung hoch.
Ich habe mich eigentlich dann verschanzt in meinen Laptop. Ich habe dann ein Spiel angefangen zu spielen und das habe ich wirklich exzessiv gespielt. Da durfte mich auch niemand stören. Das war wichtig, das Spiel. Das war mein Leben. Ich bin morgens aufgestanden, das Erste, was ich gezogen habe, war der Laptop. Und das waren halt Sachen und abends, bevor ich ins Bett bin, das Letzte, was ich getan habe. Und da habe ich mich drin verkrochen.
Beim Gamen im Internet hatte Steffi Sager ihren Lebensgefährten kennengelernt. Was war denn jetzt so viel spannender am Laptop als am echten Leben?
Dass mich in dem Moment keiner angesprochen hat. In dem Moment musste ich mich auf niemand konzentrieren, außer nur auf das Spiel. Ich musste mit niemandem streiten oder sonstiges. Es war einfach nur der Laptop, der hat keine Widerworte gegeben und ja.
Die Isolation der depressiven Mutter isoliert auch das Kind. Das versteckt sich immer mehr im Kinderzimmer und gibt doch nicht auf, den Kontakt zur Mutter wieder herzustellen und zu suchen.
Mich hat das schon irgendwann mal genervt, dass wenn ich nach Hause komme, damals hat Mama mich gefragt, was habt ihr in der ersten Stunde gemacht, wie war's? Habt ihr eine Arbeit geschrieben oder so? Und das war dann halt nicht so. Dann kam ich nach Hause, dann habe ich Hallo gesagt, dann hat Mama zurück Hallo gesagt, dann bin ich in mein Zimmer gegangen. Dann habe ich meine Sachen gemacht, rausgeräumt und dann habe ich gewartet, bis sie fragt. Und dann hat sie nicht gefragt, dann bin ich wieder rübergegangen. Und so war das eine Zeit lang halt ziemlich oft.
Nicht nur die Mutter, auch deren Lebensgefährte Andreas Morozek ist damals nur noch wenig ansprechbar. Auch ihn trifft Jessica oft nur noch vor seinem Rechner an. Nun isolieren sich alle. Die Depression der Mutter scheint anzustecken. In der Wohnung spricht keiner mehr. Das Wort haben jetzt die Tastaturen der PCs. Andreas Morozek.
Wir haben uns beide verkrochen dahinter und das reale Leben überhaupt nicht mehr wahrgenommen, sondern einfach das Spiel war wichtig und alles andere war egal. Das ging so weit, bis ich mir dann selber Hilfe geholt habe und zur Lebensberatung hier in Rothenburg gegangen bin und habe mir da Gespräche geholt. Und mir das erklären lassen, was das überhaupt bedeutet, was diese Depression überhaupt ist. Richtig verstanden habe ich das da in diesen Gesprächen nicht so wirklich, aber ansatzweise.
Ein Anfang raus aus der Depression und der Familienkrise ist gemacht. Dass ihre Tochter Jessica emotionalen und äußeren Halt braucht, ist Steffi Sager schon klar. Sie weiß, dass sie in diesem Moment nicht mehr erziehen kann und endlich ist wenigstens Andreas Morozek aus der Familienstarre aufgewacht.
Die Erziehung und das alles hat dann mein Lebensgefährte übernommen. Wir hatten sogar Regeln aufgeschrieben, dass ich mir merken kann, an was für Regeln sie sich halten muss, weil ich mir das gar nicht mehr merken konnte. Ich habe dann einfach vieles dann durchgehen lassen, wo ich dann wieder Streit mit ihm hatte und warum hast du das jetzt durchgehen lassen? Ja, ich habe nicht mehr dran gedacht. Die Vergesslichkeit war viel da, also da war nichts mehr. Da war, ich musste mir wirklich jeden Termin aufschreiben, also es war schon schlimm.
Es war verdammt schwer, hat uns an unsere Grenzen gebracht und hätte ich mir keine Gespräche gesucht, hätte ich die Kraft nicht gehabt, um das alles durchzustehen.
Nun bricht auch Jessica ihr Schweigen. Davor war es ihr unangenehm gewesen, von den Schwierigkeiten zu Hause mit anderen zu sprechen. Jetzt erzählt sie in der Schule davon.
Als ich dann in die 5. Klasse gekommen bin, wo ich dann eine Freundin kennengelernt habe und dann mir dann halt alles auch erzählt. Sie hat dann halt auch mit mir geredet und so, ja.
Immerhin. Aber lange hatte Jessica keine Ahnung davon, dass die Mutter an Depressionen litt. Niemand hatte es ihr erklärt. Erst als Mutter und Lebensgefährte sich Hilfe suchten, bekam auch Jessica Unterstützung. Kann Jessica heute besser verstehen, was eine Depression ist?
Also ich habe ein Buch darüber bekommen und da steht halt, der Hund verfolgt einen und zieht ihn immer runter. Und das kann man halt behandeln lassen, vor allem Psychologen und so. Und dass man zwischendurch mal solche Gedanken hat, warum bin ich noch da und sowas, ja. Ich verstehe es jetzt ein bisschen mehr, halt noch nicht ganz. Und ich glaube nicht, dass ich das jetzt in meinem Alltag jetzt ganz verstehen werde, aber ich verstehe es schon.
Steffi Sager wird nun in der Tagesklinik des Agaplesion Diakonie Krankenhaus in Rothenburg-Würme ambulant behandelt. Der Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Carsten Konrad. Der Spezialist für Depression weiß um die besondere Situation von Kindern, die in einer Familie leben, in der ein Elternteil psychisch erkrankt ist.
Kinder in Familien mit erkrankten Elternteilen sehen sich plötzlich einem Elternteil gegenüber, was das ganz natürliche Gefühl der Zuneigung und Liebe nicht mehr empfinden kann, krankheitsbedingt. Und das ist ein Zustand, der sich nicht lange ankündigt, der dem Elternteil nicht auf der Stirn geschrieben steht, sondern der einfach sich plötzlich im Gefühlsleben äußert. Und das können, je jünger die Kinder sind, desto schwieriger können sie sich das erklären. Kleine Kinder können sich das wahrscheinlich gar nicht erklären.
Beim Verstehen und Erklären dieser schwierigen Situation in ihren Familien hilft den Kindern Klaus Henner-Spierling, der Psychologe, ebenfalls am Agaplesion Diakoniekrankenhaus in Rothenburg an der Wümme, leitet den Workshop Kids Time, Kinderzeit. Dieser Workshop soll den Kindern Normalität und Lebensfreude vermitteln. Hier wird viel gemeinsam unternommen. Man dreht Filme, man trifft sich, man grillt zusammen, man spielt Theater. Spierling will den Familien einfach nur Normalität und Lebensfreude geben. Hier geht es einmal nicht um Therapie, nicht um Krankheit, sondern um Spaß. Wie sind die Kinder drauf, wenn sie in den Workshop kommen? Kinder, die wir im Workshop nicht besuchen dürfen. Und deswegen sind wir auf Klaus Henner-Spierling angewiesen, der uns vom Workshop erzählt.
Wir erleben häufig, dass Kinder zunächst einmal, gerade zu Beginn von Workshops, wenn wir die kennenlernen, eine gewisse Sprachlosigkeit zum Thema psychische Erkrankungen mitbringen, wie auch die Familien selbst. Und dass auf der emotionalen Ebene die Kinder häufig sehr viel an Verantwortung, sehr viel auch an so diffusen Schuldgefühlen mitbringen. Oft auch dazu neigen, selbst sehr früh selbstständig zu werden, manchmal Verantwortung gegenüber kleineren Geschwistern, manchmal auch gegenüber der Eltern früh zu entwickeln und damit zuweilen selber in so pflegende Rollen zu kommen.
Jeder kann sich ausmalen, was das für die Kinder bedeutet. Was fehlt den Kindern im Alltag? Klaus Henner-Spierling sagt, das sind oft ganz kleine, unscheinbare Geschichten.
Also ganz typische Alltagssituationen können sein bei jüngeren Kindern. Wie ist das Zu-Bett-Geh-Ritual? Gibt es eine gute Nachtgeschichte? Mit wie viel auch emotionaler Beteiligung ist ein Zu-Bett-Bringen möglich? Und wie Herr Professor Konrad auch gesagt hat, gerade dieser Kontakt zu den zwischen Kind und den Elternteilen ist auch für die emotionale Entwicklung der Kinder eine ganz entscheidende Geschichte, die sich oft auch im Gesicht, vielleicht in den Augen des Erwachsenen gegenübers erst selbst erkennen und so auch ein Selbstbild dann entwickeln und die Erwachsenen auch so zur Koregulation eigener Gefühle gut gebrauchen können, zum Beispiel zur Aufmunterung, zum Sicherheit geben. Und das ist eine sehr schwierige Situation, wenn das im Alltag oft nicht verfügbar ist.
Das gilt auch für das morgendliche Aufstehen, sagt Klaus Henner-Spierling. Das fällt eben gerade depressiv erkrankten Eltern so schwer. Deswegen gibt es eben auch für die Kinder kein Frühstück. Und die Starthilfe in den Tag, der Schubs in die Schule, der entfällt. Und auch hier versuchen eher die Kinder, den Eltern zu helfen.
Eine häufige Dynamik ist, dass wenn es Elternteilen nicht so gut geht, die Kinder das als einen emotionalen, als einen Rückzug erleben. Und die daraufhin auch reagieren, indem sie ihre Bemühungen um Beziehungsaufbau eher verstärken. Und daraus können oft Teufelskreise entstehen, in denen dann auch so der familiäre Nervpegel steigt. Und nebenbei die Kinder dann häufig auch umso mehr auch so in das Erleben der Eltern mit reingezogen werden, die dann oft die Wahl haben, entweder auf das Erleben der Eltern mit einzusteigen oder den Kontakt emotional für diese Zeit abzubrechen.
Das klingt nach einer seelischen und sozialen Gefährdung auch für die Kinder. Tatsächlich haben diese selbst ein erhöhtes Risiko, eines Tages daran zu erkranken. Diese Gefährdung sehen die an Depressionen erkrankten Eltern sehr wohl. Sie fühlen sich hilflos, betont Carsten Konrad, der vor allem die Erwachsenen therapiert.
Für die Eltern ist es umgekehrt auch ganz belastend wahrzunehmen, dass sie ihre Elternrolle nicht mehr wahrnehmen können, dass sie eben auch erkrankte Eltern merken, dass sie die Gefühle, die Kinder gebrauchen und die Zuneigung nicht mehr geben können. Und auch das führt zu einem Teufelskreis für die Erwachsenen selber, die sich dann auch noch die Vorwürfe machen, keine guten Eltern zu sein. Das, was wiederum dann die Depressivität verstärkt.
Damit dieser Teufelskreis durchbrochen wird, dafür gibt es den Workshop Kids Time. Kids Time, das ist eine Idee und ein sehr erfolgreiches Projekt aus England.
Die Kids Time Workshops, die verstehen sich gerade nicht als eine Therapie, so wichtig auch therapeutische Unterstützungen wichtig sind. Ich glaube, ein ganz wichtiger Baustein ist auch eine vernetzende Arbeit, den Familien auch Wege aus Isolation zu mehr auch sozialem Miteinander zu eröffnen und da zu unterstützen. Und gerade die Kinder, die profitieren auch sehr davon, wenn sie weitere erwachsene Ansprechpartner haben, aber noch möglichst keine Therapeuten und möglichst den Eindruck vermeiden, dass die Kinder gewissermaßen in den Fußstapfen der Eltern folgen und weitergehen. Denn es handelt sich dabei sicherlich um eine besondere Risikogruppe, die viel Aufmerksamkeit braucht, aber deswegen sind die Kinder zunächst mal noch nicht krank.
Hand in Hand für Norddeutschland.
Sonntagmorgen, TUI Arena auf der Expo Plaza in Hannover. Klaus Henner-Spierling macht mit dem Workshop Kids Time einen Ausflug zum Bundesligaspiel der hannoverschen Recken, Handball. Es ist 11:30, Fans in grün-schwarz drängen sich durch die Drehkreuze der Kartenkontrolle. Viele Familien sind dabei, alt und jung. Und jetzt auch der Psychologe aus Rothenburg.
Da freuen wir uns sehr über eine Einladung, die wir bekommen haben. Wir haben die Gelegenheit, mit einigen Familien, die bei dem Kids Time Projekt teilnehmen, ein Handballspiel der Recken gegen Göppingen uns anzuschauen. Wir sind alle sehr gespannt.
So ein Ausflug nach Hannover, den machen Kinder aus Familien in Seelennot nicht so häufig.
Die Begeisterung ist groß. Das war heute Morgen schon beim Bahnfahren spannend. Wir sind ja in einer sehr ländlichen Region in Niedersachsen angesiedelt. Alleine miteinander in den Zug zu steigen, war für viele eine besondere Erfahrung, die auch mit Freude wie Wolle verbunden war. Und wenn wir jetzt hier die Halle betreten, hat das sicherlich noch mal eine ganz andere Qualität.
Familie Sager ist heute nicht dabei. Mutter Steffi muss arbeiten. Henner-Spierling sucht den richtigen Halleneingang.
Dann müssen wir wohl noch ein bisschen in diese Richtung. Wir scheinen ein bisschen zu weit gegangen zu sein. U8 und wir müssen bei U6 rein.
Ah ja.
Also noch einen kleinen Meter.
Der richtige Eingang ist gefunden.
Genau.
Wir stehen jetzt ganz oben im Rang, tief unter uns das Spielfeld. Gleich beginnt das Handballduell. Die Zuschauer klatschen schon jetzt, laut und entschlossen. Musik dröhnt aus den Lautsprechern. Unten am Spielfeldrand springt das Maskottchen der Recken hin und her. Hector, das grüne Pferd im Gladiatorenkostüm. Auf einem riesengroßen Bildschirm tauchen die Spieler auf. Begeisterung. Eine unglaubliche Stimmung herrscht in der Halle, Gänsehaut-Feeling. Und das, obwohl das Spiel noch gar nicht angefangen hat. Mittendrin ein Handball-Fan der besonderen Art, André Lang von der Diakonie Niedersachsen. Er koordiniert unter anderem auch die Projekte für Hand in Hand in Norddeutschland, der diesjährigen Benefizaktion des NDR.
Ja, es ist schon so, dass hier eine sehr einzigartige Atmosphäre ist. Und Familien, die wir hier als Diakonie dank der Recken auch mit einladen können, haben häufig nicht die Möglichkeit, ein solches Erlebnis zu finanzieren, das zu machen. Da freuen wir uns, dass wir das mit den Recken gemeinsam hier mehrmals in der Saison anbieten können und sind auch ganz dankbar für. Ja, heute spielen die Recken gegen Frisch auf Göppingen und hoffen natürlich, dass der tolle Saisonverlauf, den die Hannoveraner Recken bisher gestartet haben, heute auch weitergeht. Bisher noch keine Heimniederlage. Das soll natürlich weitergehen. Dass wir da als Diakonie mit dabei sein können, da auch immer wieder Gruppen einladen können, das ist schon ganz besonders.
Trommler setzen sich von der obersten Tribüne aus in Bewegung. Sie steigen schnell die schmalen Treppen zwischen den Besucherreihen hinunter. Die Trommeln sind beleuchtet, rot, blau, grün. Ein unglaubliches Spektakel. Neben mir steht ein Mann, der in einem Obdachlosenheim lebt, ein heißer Fan der Recken.
Und es geht los!
Ich nehme Platz. Das Spiel beginnt.
Stimmung!
Neben mir sitzt eine Familie mit zwei Jungs. Der Kleine ist aufgeregt. Er will zu Hector, dem Maskottchen der Recken. Am liebsten jetzt und sofort über alle Stühle hinweg. Die Mutter in Not und wendet sich an André Lang, der jetzt in der Reihe hinter ihr sitzt.
Hat er nachher noch mal die Möglichkeit, zum Maskottchen zu gehen?
Das Maskottchen kommt zwischendurch auch immer mal hier vorne an den Treppenaufgang und dann einfach mal runtergehen und zum Maskottchen gehen.
So lange kann der kleine Junge nicht mehr warten. Das Maskottchen fest im Blick, wetzt er die steile Treppe runter zum Spielfeld, steht dann vor Hector und schaut fasziniert hoch. Hector, das grüne Pferd, nimmt den Kleinen in den Arm, macht Quatsch mit ihm. Dann kommt der Junge zurück, ganz glücklich und ruhig.
Torschütze! Timo!
Hinter mir sitzen Greta und Lena, Mutter und Tochter. Was bedeutet den beiden so ein Ausflug von Rothenburg nach Hannover zu einem Handballspiel?
Ich bin zum ersten Mal bei Handball dabei und es macht Spaß.
Richtig cool. Ich fand es toll, dass wir jetzt hier hinfahren.
Es ist großartig. Auf jeden Fall. Viele Leute von hier. Man kennt sich. Und auch mal was anderes zu machen, anstatt sonst immer der Workshop.
André Lang, der Koordinator von Hand in Hand für Norddeutschland, nickt.
Und das ist genau das, was wir auch ermöglichen wollen, diesen Familien. Da geht es auch um Fragen, soziale Teilhabe, besondere Erlebnisse schaffen, die dann auch für die Kinder und Familien lange in Erinnerung bleiben.
Kaum zu glauben, dass die Stimmung immer weiter steigt, fast wie auf dem Jahrmarkt. Die Tore fallen schnell, sehr schnell, manchmal sieht man sie kaum.
Zwei Punkte für Hannover gegen Göppingen mit eurer Unterstützung!
dann ist Halbzeitpause. In der Wandelhalle holen sich die Handballfans Currywurst oder Leberkässemmel, ein Bier, ein Eis. Für Klaus-Henner Spierling, dem Leiter des Workshop Kids Time in Rothenburg, ist das heutige Handballspiel das erste seines Lebens.
Ich glaube, das ist auch eine schöne ansteckende Stimmung hier von der ersten Minute an. Das hat gleich mit in Bewegung gesetzt und ich glaube, das geht auch eine Halbzeit so weiter.
Das Lebensfreude pur und das ist genau das, was Sie wollen, oder?
So ist es. Das ist genau das, was wir uns von solchen Veranstaltungen erhoffen. Und wir sind sehr froh, dass das so wirkt und das ist sehr ansteckend.
Wie wichtig ist das für die Familien, die bei Ihnen im Workshop sind?
Es ist wichtig, sich auch außerhalb des Behandlungssettings vielleicht zu sehen. So verstehen sich auch die Kids Time Workshops. Das ist etwas, was wir als ein niedrigschwelliges Angebot verstehen. Ausdrücklich keine Therapie, sondern eher eine Begegnung auf Augenhöhe. Und ich finde es sehr sinnvoll und sehr nützlich, da auch andere Kontexte zu schaffen und sich auch speziell außerhalb unseres Klinikums einfach alltagsnah zu begegnen und ganz normale Unternehmungen miteinander zu machen.
Das bedeutet, dass Sie auch versuchen, der Krankheit nicht so viel Wichtigkeit zu geben und der Krankheit die Schwere und die Bedeutung zu nehmen.
So ist es. Das heißt nicht, dass wir nicht mit einer solchen Erkrankung verbundenen Probleme und Schwierigkeiten nicht auch sehr ernst nehmen würden. Aber wir versuchen auch innerhalb der Workshops-Angebote schwere Themen auch mit ein bisschen Leichtigkeit anzugehen. Gerade auch für die Kinder heißt es, dass uns spielerische Angebote und kreatives Tun und gerade auch das Erleben von Gemeinsamkeit, dass das ein ganz wichtiges Element ist. Und das findet in so einem Event, wie wir das hier heute haben, seine ganz wunderbare Fortsetzung.
Ein Erlebnis, so sagt der Psychologe, mit Nacheffekt. Und genau das, was Familien in Seelennot brauchen, vor allem die Kinder. Klaus-Henner Spierling sagt ganz einfach, Normalität dazu.
Wenn wir Kinder in der Situation befragen oder gerade auch Jugendliche, die in solchen Situationen groß geworden sind, dass sie im Wesentlichen eigentlich drei Bedürfnisse nennen. Das eine sind Erklärungen und Informationen. Das zweite ist auch ein Kontakt zu stabilen Erwachsenen mit Begegnungen auf Augenhöhe, möglichst keine Therapeuten und zuletzt auch Zugang zu einer Gruppe von Kindern und Jugendlichen in ähnlicher Situation, um sich damit eben nicht so alleine verloren wie auf einem fremden Planeten zu erleben.
Das Handballspiel der Hannoverschen Recken gegen Frisch auf Göppingen hat auf jeden Fall heute mit Lebensfreude angesteckt. Greta und Lena in der Reihe hinter mir, Mutter und Tochter, haben ohne Unterlass mitgeklatscht, mit den Recken mitgelitten und sich mitgefreut. Mittlerweile schmerzen die Handflächen vom vielen Klatschen. Wie hat das Event, das Spiel, gefallen?
Sehr spannend und aufregend.
Ich fand es auch sehr spannend und aufregend und es hat Spaß gemacht, zuzugucken.
Trägt die 14, Effe, FGD!
Wir treffen noch einmal die Familie Sager in Rothenburg-Wümme. Seit mehr als einem Jahr lässt sich Steffi Sager wegen ihrer Depressionen in einer Tagesklinik behandeln. Das hat schon viel gebracht. Es geht ihr deutlich besser. So wie der ganzen Familie, auch sonst hat sich einiges getan. Es gibt jetzt Hundenachwuchs im Hause Sager.
Ah, das ist unsere Chihuahua-Mama. So hat jetzt vor 15 Tagen Babys gekriegt.
Das sind 5 Stück und das sind 2 Jungs und 3 Mädchen. Ja, die fangen jetzt langsam an, ihre Augen aufzumachen.
Die 5 Welpen liegen gemütlich bei ihrer Mutter in einem alten Kinderlaufstall zwischen den Sofas, liebevoll betrachtet von Mutter und Tochter Sager.
Ist schon was Schönes, das zu sehen, ne? Ja, und es war ein Unfall beim Gassi gehen.
Nicht nur Steffi Sager hat Hilfe angenommen. Sie konnte auch Tochter Jessica überzeugen, in den Kids Time Workshop zu gehen.
Ich habe halt gemerkt, dass das Kids Time, wo ich das angeboten gekriegt habe, gesagt, sie soll sich das einfach mal angucken, weil dann lernt man doch andere Kinder kennen, wo die Eltern genau das gleiche Problem haben und dann kann man doch anders damit umgehen.
Jessica hat das gemacht.
Die meisten Kinder dort kenne ich nicht. Also die gehen jetzt zum Beispiel in Walsrode zur Schule oder so. Aber so sind eigentlich alle sehr nett, ja. Wir werden in verschiedenen Gruppen aufgeteilt. Ich bin jetzt in der jugendlichen Gruppe und da spielen wir Spiele und drehen immer Filme über verschiedene Situationen. Letztes Mal hatten wir zum Beispiel Freundschaft. Es gibt ja mal diese kleinen Videoclips, wo dann Freunde aufeinander zurennen, die sich lange nicht mehr gesehen haben und dann zusammen auf den Boden fallen oder so. Und eigentlich wollten wir sie uns nur umarmen, aber sie sind trotzdem auf den Boden gefallen.
Emotionen, großes Kino, wenn auch nur im kleinen, selbst gedrehten Clip. Die 13-Jährige kann im Workshop spielerisch mit anderen Kindern und Jugendlichen die Familiensituation aufarbeiten. Auch Steffi Sager hatte in der Tagesklinik Zeit zum Aufarbeiten ihrer Gefühle und zum Nachdenken. Sie sah die Ursachen ihrer Depressionen immer klarer.
Ich habe mich selbst überfordert mit vielem. Das hat es wahrscheinlich dann auch ausgelöst. Ich war Seelsorger Nummer 1, ne? Und wenn jemand ein Problem hatte oder Hilfe brauchte, ja, die wussten alle, bei mir steht es auf der Stirn geschrieben und dann habe ich auch jedem geholfen und gemacht und getan. Für sich selbst nimmt man sich keine Zeit. Und das muss ich sagen, das habe ich jetzt in der Tagesklinik gelernt, das, was mir nicht gut tut, wegzuschieben.
Ein Lernprozess, der gerade für Frauen in ihren Vielfachrollen äußerst wichtig ist, um sich nicht zu überfordern, weder körperlich noch seelisch.
Also wenn jetzt einer kommt und ist am Boden zerstört, dann sage ich aber lieber, nee, ich kann da jetzt nicht mit umgehen, ich lasse das jetzt lieber, ich bleibe für mich.
Sich so zu verhalten, wie Steffi Sager es nun gelernt hat, hilft, Überforderungen zu vermeiden und damit auch die Anfälligkeit für Depressionen. Grenzen setzen, das ist Teil der Therapie. Auch Teil der Therapie, die Angehörigen zu beraten. Lebensgefährte Andreas Morozek hat dieses Angebot angenommen und ist zur Therapeutin seiner Lebensgefährtin gegangen.
Die hat mir das so super erklärt, mit Bild aufzeichnen und allem drum und dran, dass ich das richtig verstanden habe, was da überhaupt in meiner Lebensgefährtin vorgeht.
Hat diese neue Einsicht in die Gemütserkrankung seiner Partnerin geholfen? Hat es den Umgang miteinander verbessert?
Nein, es ist eher noch schwieriger geworden, weil man sich dann zwingt, alles zu tun, was ihr Recht ist. Und das ist dann auch falsch, weil das will sie auch nicht.
Eine schwierige Situation für Andreas Morozek. Warum hat er eigentlich nie das Handtuch geschmissen?
Ja, man wirft ja nicht gleich die Flinte ins Korn, ne? Wenn man jemanden liebt, dann liebt man ihn auch, wenn es Probleme gibt.
Erleichtert wird das Durchhalten dadurch, dass es Steffi Sager während der Depressionstherapie immer besser gelingt, ihr eigenes Verhalten zu reflektieren. Ihre Computerspielsucht, mit der sie vor dem Alltag geflohen ist, löst Monate später bei ihr Kopfschütteln aus.
Da habe ich das Spielen aufgehört. Ganz. Irgendwann kam ich an einen Punkt, wo ich gedacht habe, nee, das kann so nicht weitergehen. Du bist stundenlang verbringst du an dem Laptop, draußen ist schön Wetter, es war Sommer. Nee, da sitzt man dann täglich vorm Laptop und das kann es nicht sein. Und dann habe ich das wirklich von heute auf morgen aufgegeben.
Dass diese Einsicht und Verhaltensänderung nach Monaten der Therapie möglich sind, ist für Steffi Sager ein Riesenerfolg. Es bewegt sich was. Die Krise der Familie, ausgelöst durch die Depression der Mutter, beginnt zu schwächeln. Und auch Jessica bemerkt erleichtert den Wandel.
So, wir reden mehr miteinander, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Spaß mache oder so, dann lacht Mama auch. Oder es kommen jetzt öfter mal wieder Bekannte zu uns. Und weil die sind meistens abends da und dann gehe ich ins Bett und dann höre ich Mama mal lachen. Meistens ist Mama, die immer lacht. Und beim Gassi gehen kommen dann auch manchmal so eine Witze, lacht sie auch und dann, ja.
Das Kind hört die Mutter wieder lachen. Jetzt schläft Jessica beruhigt ein. Bleibt am Ende unserer Sendung noch eine Frage. Warum hat Steffi Sager so offen über ihre Erkrankung mit uns gesprochen?
Weil ich da nichts verbergen will. Also das ist für mich wichtig, darüber zu reden, dass die Menschheit auch aufgeklärt wird über das Thema, weil das noch viel zu viel unter den Teppich gekehrt wird. Aber ich stehe dazu. Ich habe die Depression, ich nehme immer noch Tabletten dafür. Ich kämpfe doch noch täglich immer mal wieder mit. Und ich habe auch meinen dicken Ordner noch. Und wenn es wirklich ganz schlimm schon war, habe ich den rausgezogen und gucke immer mal wieder nach. Ich ziehe mich ganz schnell wieder raus aus dem Tief.
Sie fällt einfach nicht mehr so tief und kann sich dadurch viel früher auffangen. Und das ist jetzt das, weswegen es besser läuft.
Es läuft also wieder besser und das war in unser Thema eine Geschichte über eine Familie in Seelennot und so wie es aussieht auch eine Geschichte mit Happy End. Und es war auch unser Beitrag zur diesjährigen Benefizaktion des Norddeutschen Rundfunks Hand in Hand für Norddeutschland zusammen mit der Diakonie im Norden zugunsten von Familien in Not. Sie können auch noch spenden, alle Informationen dazu auf der Homepage des Norddeutschen Rundfunks. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Sabine Guckelseitz. Guten Abend.